Wir haben in dem Einleitungswort von der Stadt Jericho gelesen, die sie großen, starken Mauern hatten, vielleicht so ähnlich wie hier auf diesem Bild vor uns. Und man nennt auch so eine Stadt oder eine Burg, die mit so großen, starken Mauern umgeben ist, nennt man auch eine Festung oder eine Befestigung. Man kann auch sagen, ein Bollwerk. Ich weiß nicht, ob es das Wort Festung auch auf Plattdeutsch gibt. Aber wir können uns auf jeden Fall unter das Wort Festung können wir uns vorstellen, eine Stadt oder wenigstens ein Haus, was mit dicken, großen, starken Mauern umgeben ist. Meistens irgendwo auf einer Anhöhe, vielleicht auch hoch auf einem Berg. Und solch eine Festung in der früheren Zeit war ein ziemlich sicherer Platz. Man konnte die nicht leicht besiegen, aufgrund der Lage und aufgrund der dicken Mauern. Aber wir wollen jetzt mal ins Neue Testament gehen und aus dem zweiten Korintherbrief von solcher einer Festung einmal lesen, von solchen starken Mauern und wollen heute Morgen daraus etwas für uns lernen. 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Ich lese von Vers 3 bis 5. Paulus schreibt hier: Denn obwohl wir in der Welt leben, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir geistliche Festungen zerstören können. Wir brauchen heute nicht nach Jericho gehen, wir brauchen nicht eine Stadt einnehmen, wir brauchen nicht darauf warten, dass irgendwelche Mauern oder Festungen zusammenbrechen, aber so ähnlich wie damals das Volk im Alten Testament einen Kampf zu führen hatte gegen hohe, starke Mauern oder Feinde, gegen eine Festung, so schreibt Paulus auch für uns, für mein und für dein Leben, dass wir auch einen Kampf haben. Er sagt aber, es ist ein anderer Kampf. Er sagt, wir leben zwar in der Welt, aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Was ist nach dem Fleisch kämpfen? Nach dem Fleisch kämpfen ist, wie es öfter mal vorkommt unter Menschen, sie werden sich uneinig, kommen in einen Streit hinein und dann wird gesagt, dem will ich aber mal zeigen. Oder wird manchmal gesagt, wenn ich das nächste Mal ihm begegne, dann wird er was erleben. Oder es wird gesagt, der soll sich bloß noch einmal hierher wagen, dann wird er aber sehen, was ich mit ihm machen werde. Seht, das hat nichts mit geistlichem Kampf zu tun. Das ist eher sehr, sehr ungeistlich, wenn wir so sprechen. Gott bewahre uns davor. Wir wollen, auch wenn andere Menschen so sprechen, wir wollen uns niemals in sowas reinlassen. Paulus sagt, wir leben zwar in der Welt, aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, nicht mit der Faust, nicht mit den Füßen, sondern wir haben einen anderen Kampf. Er sagt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Es geht hier um einen geistlichen Kampf. Ich glaube, uns allen ist bewusst, mit wem wir heute zu kämpfen haben. Mit wem haben wir zu kämpfen? Es sind nicht in erster Linie, es ist nicht etwas, was wir mit unserem Auge sehen, sondern wir haben einen Feind in der unsichtbaren Welt. Ist uns allen klar, dass zum Beispiel auch jetzt, heute Morgen, hier in diesem Raum, dass hier auch eine unsichtbare, finstere Macht sein kann, die uns ablenken will? Warum ist es denn zum Beispiel, dass man manchmal in einen Gottesdienst kommt, man sich hinsetzt und dann sieht man vielleicht jemand im Saal vorbeigehen, reingehen, dann denkt man gleich irgendwie mal einen schlechten Gedanken. Oh, was hat jener mir gemacht? Oder Oh, der schon wieder. Oder schau mal, was. Von wo kommt es, dass im Hause Gottes, wenn man, wo man zusammenkommt, um Gott zu preisen und anzubeten, dass manchmal einem schlechte Gedanken einkommen wollen? Seht, das ist ein Feind. Und der ist überall. Wir lesen im Buche Hiob, dass der Feind sogar da war, wo Gott mit seinen Engeln eine Versammlung hatte. Dass der Teufel sogar auch da erschienen ist und dann den Hiob angeklagt hat und gegen Hiob geredet hat vor Gott. Wir lesen im Epheserbrief von diesem Feind und von der richtigen Waffenrüstung, die wir brauchen. Wie ich lese mal in Epheser 6, Vers 11 und 12. Es heißt, ihr zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Diese listigen Anläufe können selbst dann sein, wenn wir uns auf die Knie hinknien und beten wollen. Selbst dann, wenn wir die Bibel aufschlagen und Gottes Wort lesen. Der Feind achtet nicht auf Grenzen. Es heißt hier in Vers 12 weiter, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Ein jeder von uns, der Gott dienen will, der hat diesen Gegner und der muss diesen Kampf kämpfen. Was ist so wirklich eine Festung? Ich meine jetzt im geistlichen Sinn, wenn wir hier gelesen haben im 2. Korintherbrief, dass wir Waffen haben, die mächtig vor Gott sind zur Zerstörung von Festungen. Da müssen wir erstmal wissen, von welchen Festungen ist hier überhaupt die Rede. Eine Festung, also die Festung, die von der wir hier im 2. Korintherbrief 10 gelesen haben, kann vieles sein. Wir werden gleich hier sehen, solch eine geistliche Festung, es kann auch manchmal bloß sein, ein negativer Gedanke, eine negative Meinung über jemanden aus der Gemeinde zum Beispiel oder über unseren Nachbarn oder überhaupt über einen Mitmenschen. Solch eine geistliche Festung kann auch sein, eine Schuld, die uns festhält. Wir haben uns irgendwo verschuldet, aber es nicht in Ordnung gebracht. Und jetzt hat der Feind eine Macht. Der kann uns festhalten in dieser Burg, in dieser Festung. Es kann auch Sorgen sein. Manche Menschen sind gefangen durch Sorgen. Das ist auch so wie eine Festung in ihrem Leben. Es kann Angst sein. Wir haben vorhin gehört, dass die völlige Liebe die Furcht austreibt. Aber wenn wir irgendwie noch Angst haben, dann haben wir in unserem Leben solch eine geistliche Festung, die wir zerstören sollen. Es kann Neid sein, Bitterkeit, Eifersucht. Es geht jemand anders besser, als es uns geht, vielleicht finanziell. Oder einfach, dass wir einem anderen nicht vergeben können, kann eine sehr, sehr starke Festung sein, die der Feind in unserem Leben oder in unseren Gedanken aufbauen möchte. Satans Festungen. Es wird hier laut anderen Übersetzungen, wir lesen hier, ich zitiere noch einmal 2. Korinther 10, es heißt hier in Vers 5 weiter, wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe. Ich sagte schon, solch eine Festung wird oft oben hoch irgendwo hingebaut, wo man nicht so leicht hinkommen kann, wo ein Feind nicht so leicht eingreifen kann, angreifen kann. Und da, so möchte der Feind in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Gedanken gerne solch einen Platz einnehmen, wo er nicht so leicht verjagt werden kann. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Wir werden auch sehen, es ist nicht leicht, solch eine Festung niederzureißen, kaputt zu machen. Und doch, auf der anderen Seite, haben wir von Gott aus Waffen bereitgelegt, dass wir nicht solche Festungen vom Feind in unserem Leben haben brauchen, sondern Gott möchte uns wahre Freiheit schenken. Alles beginnt ja eigentlich in unseren Gedanken. Und das ist eigentlich auch der Platz, wo der Kampf in unserem Leben stattfindet. Da ist, wo der Feind als erster angreift. Und er möchte in unseren Gedanken, es heißt hier in Vers 5 weiter, und nehmen alles Denken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Also, wenn es dem Feind gelingt, in unseren Gedanken solch ein Gedankengebäude, solch eine Höhe, solch eine Festung aufzubauen, es ist nicht Gottes Wille, dass es so sein soll. Und wir sollen dies gefangen nehmen. Wir sollen diese Festung einnehmen und sie kaputt machen, sie niederreißen. Das ist, was der Vers uns sagen möchte. Was kann solch ein Gedankengebäude sein? Weißt du, eigentlich ganz einfach. Wenn zum Beispiel das Wort Gottes etwas sagt und wir es nicht glauben, was Gottes Wort sagt, dann hat der Feind schon eine Gelegenheit bekommen, in uns eine Festung zu bauen. Ich möchte es noch deutlicher machen. Also solch eine Festung entsteht in unserem Leben, wenn wir falsche Gedanken glauben. Alle Gedanken, die dem Worte Gottes widerstehen, zum Beispiel, jemand kann einen Gedanken bekommen, wenn er krank ist. Auf einmal kommt ihm ein, ich werde nie gesund werden. Oder ich schaffe es nicht. Ein anderer glaubt vielleicht, ich bin ein Versager. Und es können viele andere sein, aber du denkst zum Beispiel, ich bin ein Versager. Du denkst daran und dann geschieht etwas in deinem Leben. Und dann kommt der Feind gleich und sagt, siehst du, habe ich doch dir gesagt, du bist wirklich ein Versager. Und dann werden wir wirklich anfangen zu glauben, dass wir Versager sind, dass wir nichts sind oder nichts können. Und das geschieht immer wieder. Und je mehr dann etwas geschieht, immer wieder scheint es so, als wenn wir dann noch einen Stein mehr auf diese dicke Mauer drauflegen. Und immer mehr. Und so baut sich in unseren Gedanken eine Festung auf, die der Feind aufbaut. Und die nicht in unserem Leben sein kann. Also erst glauben wir es oder wir reden es uns selbst ein. Ich bin ein Versager, ich schaffe es nicht zum Beispiel. Und wir gehen davon aus, dass es in unserem Leben passieren wird. Wir erwarten es, dass das so passieren wird, wie wir es uns eingeredet haben. Und letztendlich geschieht es auch wirklich. Aber im Grunde genommen ist das, was sich in uns ange, ist das nicht Realität, es ist nicht Tatsache, es ist bloß, man sagt auf Hochdeutsch ein Hirngespinst. Das ist bloß so ein Gedankengebäude, das der Feind in unserem Leben aufgebaut hat, was da nicht hingehört. Wenn Gottes Wort zum Beispiel dir sagt, du bist ein Versager, dann nimm es unbedingt ernst. Aber wenn es nicht in Gottes Wort steht, seht, dann ist es etwas, und übrigens, sowas steht nicht in Gottes Wort. Gottes Wort redet vielmehr davon, dass wir Überwinder sein sollen, dass wir durch Jesus Christus Sieg haben können, dass er uns gesegnet hat mit allerlei himmlischen Gütern, dass er uns Kraft schenken möchte. Gottes Wort sagt nicht, dass wir Versager sein sollen. Aber seht, wenn der Feind, wenn es ihm gelingt, uns diesen Gedanken einzupflanzen, und dann wächst er und diese Mauern werden immer dicker, und dann probier mal, dieses Gedankengebäude kaputt zu machen. Es ist gar nicht so einfach. Es ist ziemlich schwer. Aber Paulus sagt, wenn solche Festungen in unserem Leben irgendwie sind, Paulus spricht davon, die müssen niedergerissen werden. Der redet hier besonders von unserer Gedankenwelt. Er spricht über unsere Gedanken. Viele Probleme in unserem Leben sind das Resultat von falschem Denken. Von, soll ich sagen, unbiblischem Denken. Wenn wir etwas glauben oder uns etwas einbilden, einreden, was nicht biblischen Grund hat. So, wir müssen unser Denken, unsere Gedanken mit Gottes Wort einstellen, dass sie dem Worte Gottes übereinstimmen. Und wenn wir vielleicht solch eine Festung in unserem Gedanken haben, wollen wir damit zu Jesus kommen und wollen sagen, Herr, du siehst, ich habe da ein Problem, Aber ich möchte, dass du diese Festung zerstörst. Noch einmal, der Kampf findet in unserem Kopf, in unseren Gedanken statt. Das ist, kann man sagen, der erste Platz, oder wo der Feind gerne uns eingreifen möchte, wo er gerne möchte einen Halt in unserem Leben bekommen und dann da langsam eine Festung aufbauen. Und wenn es ihm geschieht, wenn es ihm gelingt, leiden wir großen Schaden. Also der Teufel hat es auf unsere Gedanken abgesehen. Wenn dem Teufel es gelungen ist, eine Festung aufzubauen, dann hat er einen gewissen Schutz. Und wie ich schon sagte, ist es nicht leicht, diese starken Wände dann kaputt zu reißen, kaputt zu machen. Was können weiter solche Festungen in unserem Leben sein? Ich möchte bloß uns ein paar Beispiele einmal geben. Nehmen wir mal zum Beispiel die Dinge dieser Welt. Ich weiß, als wir, oder hier die meisten von uns, von euch, als man in der Zeit, als man noch in der Kolonie gelebt hat, war ja vieles verboten. Cellular und so weiter, viele andere Dinge. Und man hat ja versucht, daraus die Seligkeit sich zu erwirken. Aber nachdem man dann da rausgekommen ist und verstanden hat, dass man nicht durch das Befolgen dieser Gebote selig wird, sondern durch den Glauben an Jesus. Und dann haben wir verstanden, dass es darauf ankommt, dass wie wir manche Gegenstände gebrauchen, so wie zum Beispiel den Zellular. Es ist nicht verboten, ein Zellular zu haben, aber es ist wichtig, wie man den Zellular gebraucht oder wozu man den gebraucht. Und wir stehen in der Gefahr, genauso auch wie die Menschen in der Kolonie. Die Reize sind auch da, aber wenn man aus diesem System so raus ist, ist die Versuchung vielleicht noch größer, dass der Feind uns mit den Dingen dieser Welt fangen möchte. Vielleicht besonders junge Menschen. Und durch all das, was uns geboten wird, es ist jetzt nicht verboten, das ein Zellular zu gebrauchen oder so, aber Gottes Wort warnt uns davor, dass wir nicht den Geist dieser Welt in uns aufnehmen, dass wir nicht anfangen, so zu denken, wie die Welt denkt, dass wir nicht anfangen, so zu schauen oder das zu schauen, was die Welt denkt, dass wir nicht anfangen, das zu horchen, was die Welt horcht, dass wir uns vielleicht nicht anfangen, so anzuziehen, wie die Welt uns anzieht, oder dass wir irgendwie dies Unmoralische in unser Leben hineinlassen. Das sind Gefahren, mit denen der Feind uns auch festhalten möchte. Und er möchte, auch dies kann eine Festung in unserem Leben sein, dass er in unserem geistlichen Leben, dass er uns auf einmal die Dinge dieser Welt so interessant machen möchte. Dass wir die anfangen so zu bewundern, dass wir immer wieder nachschauen, vielleicht auf Facebook oder wo auch immer, schauen, wie dieser und was jener macht und wie jener sich anzieht und was jener trägt und was jener horcht und was jener mag, wo er ein Like hat und wo er nicht ein Like hat. Und ehe wir es merken, auf einmal sind wir dahin gekommen, dass uns die Dinge dieser Welt faszinieren. Wow. Und wir merken, wie das in unserem geistlichen Leben aber immer kühler wird. Und so möchte der Feind in unserem Denken, das geschieht in unserem Kopf, wir fangen an, darüber nachzudenken. Aber womit beschäftigen wir uns? Wenn es die Dinge dieser Welt sind, Materialismus, wenn die Liebe zu den Dingen dieser Welt, das Vergnügen, was immer es sein mag, seht, dann kann der Feind in uns eine Festung aufbauen, die nicht leicht zu zerstören ist. Wir müssen aufpassen, womit beschäftigen wir uns in unseren Gedanken. Schau, prüfe dein eigenes Leben. Es könnte auch der Hochmut sein. Wie gefährlich ist das? Durch den Hochmut gelingt es dem Feind, etwas in unserem Herzen, in unseren Gedanken aufzubauen, das uns viel Schaden bringt. Ein Mensch, in dem der Feind solch eine Festung des Hochmuts aufgebaut hat, den kann der Feind auch leicht weiterführen, in andere, schlimmere Dinge langsam reinführen. Man fängt an, viel von sich zu denken. Dementsprechend muss man sich auch benehmen, dementsprechend muss man sich auch aussehen, und dann schaut man und man möchte dann vielleicht auf Facebook besser aussehen als der andere oder überhaupt. Seht, es ist, wenn wir unser Herz prüfen, unsere Gedanken prüfen, möchte nicht der Feind da auch eine Festung in unserem Leben aufbauen? Die Herzensniedrigkeit, die Demut ist so wichtig. Ich würde sagen, wenn mich jemand fragen würde, und ich denke jetzt, ich erinnere mich jetzt an meine Jugendzeit, ich rede von mir, wenn mich jemand fragen würde, welche Eigenschaft die wichtigste in der Jugendzeit ist, ich glaube, ich würde sagen, Demut. Kämpfe sehr darum, dass du von Herzen demütig bist. Weißt du, wenn wir demütig sind, dann kann uns jemand mal beleidigen, wir können es ertragen. Dann kann jemand mal uns mal strafen oder ermahnen und wir werden es ertragen. Durch Demut werden wir weiterkommen in unserem geistlichen Leben. Herzensniedrigkeit. Dass dich jemand mal auch wie einen Lappen gebrauchen kann, wo man die Füße abwischen kann und du lässt es dir gefallen. Seht, dem Feind gefällt das nicht. Er möchte gerne in unserem Herzen eine Festung von Hochmut aufbauen, dass wir so ein bisschen von oben herab auf alle schauen. Gott bewahre uns davor. Dann natürlich eine andere Festung, mit der wir auch in dieser Zeit besonders sehr zu kämpfen haben, ist alles Unmoralische, all das Unkeusche. Ich glaube, wenn ich junge Menschen fragen würde, auch Erwachsene, wir alle wissen, was ich meine, wenn ich rede von einer Festung, von einer Kette, mit der der Feind den Menschen binden möchte. Dass man jeden Tag immer wieder irgendwo auf Internet geht und etwas nachschauen möchte, was nicht gut ist, was nicht rein ist. Wenn dem Feind es gelingt, solch eine Festung in unseren Gedanken, wir sehen etwas und dann denken wir, manchmal auch ohne was zu sehen, aber wenn wir in unseren Gedanken etwas Schwinsches, etwas Unkeusches, Unmoralisches bewegen, seht, das ist so, als ob wir diese Festung immer mehr, ein Stein nach dem anderen, und diese Mauer immer dicker und immer höher machen. Es können auch Festungen in unserem Leben sein. Der Teufel möchte gerne solch eine Burg in deinem und meinem Leben aufbauen, in unseren Gedanken aufbauen. Aber wir wollen einmal kurz auf Jericho zurückgehen, auf die Stadt, von der wir am Anfang gelesen haben. Ich möchte uns kurz ein paar Gedanken. Wir haben ja gesagt, der Vergleich. Damals mussten sie die Stadt Jericho einnehmen und das war nicht leicht. Die hatte starke Mauern, das war menschlich gesprochen eigentlich unmöglich, fast unmöglich, die Stadt einzunehmen für das Volk Israel. Aber wir sehen, wie es ihnen gelungen ist, diese Festung einzunehmen, sie zu besiegen. Ich lese mal zum Beispiel in Josua 6 noch einmal den ersten Vers. Es heißt hier, Jericho war verschlossen und verwahrt vor den Kindern Israel, so dass niemand aus oder eingehen konnte. Das ist, was der Feind, wenn er in deinem Leben so eine Festung aufbaut, was immer es sein mag, ein negativer Gedanke, einfach ein unbiblischer, ein falscher Gedanke oder Unmoral oder Hochmut oder die Liebe zu dieser Welt, was immer, dann verschließt er die Türen und er lässt keinen rein. Du hörst vielleicht Gottes Wort, ja, du merkst, das sollte nicht sein, aber die Tore sind zu. Du kannst diese Festung irgendwie im ersten Moment nicht besiegen. Aber in Vers 2 steht dann ein Aber. Das ist sehr wichtig. Aber der Herr sagte zu Josua: Siehe, ich habe Jericho mit seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Auch wenn es dir vielleicht jetzt im Moment scheint, das ist unmöglich, von dieser Festung frei zu werden. von dem, womit dich der Feind irgendwie gebunden hält, den Platz, den er in deinem Leben, in deinen Gedanken eingenommen hat. Scheint so, man wird nicht los. Aber Gott sagt zu Josua: Ich habe Jericho mit seinem König und samt den Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Weißt du, mit Jesus Christus können wir auf der Siegerseite sein, oder sind wir auf der Siegerseite? Wenn wir Jesus bei uns haben, brauchen wir nichts, nichts zu fürchten. Denn ich gehe zurück auf 2. Korinther 10, da heißt es: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen, aller Festungen. Ich unterstreiche es, aller Festungen. Die Waffen, die Gott uns gibt, sind mächtig zur Zerstörung aller Festungen. Wir brauchen nicht in falschem negativen Denken irgendwie bleiben. Gott möchte uns Gnade geben und er zeigt dann ihnen, wie sie diese Festung zerstören sollen, wie sie da diese Stadt einnehmen sollen. Er schreibt ihnen ganz genau vor und da ist wichtig, dass wir uns an Gottes Wort halten. Und wir sehen, sie brauchten nicht selbst sich abmühen, abspannen. Der Sieg, die Festung, die Mauern von Jerichos sind nicht kaputt gegangen, weil die Israeliten so stark waren und so stark gegen die Mauern schlagen konnten. Nein, überhaupt nicht. Wodurch sind die Mauern kaputt gegangen? Ich lese nochmal Vers 5. Es heißt hier: Und wenn ihr hört, dass man das Halljahrshorn bläst und der Posaunenschall lange tönt, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei machen. Dann werden die Mauern der Stadt einfallen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder geradeaus vor sich hin. Sie mussten etwas machen. Das stimmt. Es ist, wenn sie jetzt bloß in ihrem Lager geblieben wären und bloß die Hände zusammengelegt hätten und gewartet, dass die Mauern der Stadt Jericho eingefallen wären, würden die Mauern dann einfallen? Was glaubt ihr? Unbedingt nicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns einfach warten, dass ein Wunder geschieht und Gott uns auf einmal die Lust wegnimmt oder die Liebe oder so zur Welt wegnimmt oder irgendwie. Nein, wir müssen Gottes Wort befolgen. Wir müssen unseren Teil tun. Und sie sollten, wie wir gehört haben, 13 Mal um die Stadt rumgehen. Das war im Glauben. Beim ersten Mal ist nichts passiert, beim fünften Mal ist nichts passiert, beim zehnten Mal ist immer noch nichts passiert, beim zwölften Mal ist immer noch nichts passiert. Aber sie mussten glauben und durch Gottes Wort gehorsam weiter folgen. Und dann beim 13. Mal, als Gott gesagt hat, jetzt soll ein lautes Kriegsgeschrei ertönen, dann sind die Mauern zusammengefallen. Es heißt, dann werden die Mauern der Stadt einfallen. Aber ich glaube, durch diese 12 Runden hat Gott ihren Gehorsam geprüft. Er wollte sehen, werden sie aushalten? Und seht, wenn wir Gottes Wort nicht gehorsam sind, wenn wir nicht bereit sind, Gottes Wort zu befolgen, werden diese Mauern auch niemals fallen. Aber weil sie gehorsam waren, hat Gott einen Sieg geschenkt. Und die Mauern der Stadt Jericho sind zusammengebrochen. Die so dick waren, die waren so dick, dass auf der Mauer ein Haus draufgebaut war. Zum Beispiel das Haus Rahabs. Das war nicht in der Mauer, innerhalb der Mauer, sondern ihr Haus war auf der Mauer aufgebaut. Also können wir uns vorstellen, wie breit dann die Mauer war? Aber wenn wir Gottes Wort befolgen und dem Herrn vertrauen, dann wird er eingreifen. Seine Waffen, es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht, was wir können. Wir sind hilflos gegen solche Festungen, aber wir haben mächtige Waffen. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir Gottes Wort befolgen, wir müssen allerdings auch aktiv sein, also nicht passiv, sondern wir müssen das tun, was Gott von uns erwartet. Und so haben wir auch mit einen Anteil an dem Sieg über den Festungen, aber wirklich die Kraft kommt von Gott. Die Waffe, die mächtig ist das, was Gott gibt. Und was wir auch von Jericho noch lernen wollen, Gott hat wirklich eingegriffen. Sie waren gehorsam, bis zu der letzten Runde waren sie gehorsam Und Gott hat das Gebet oder seine Verheißung erfüllt. Und als dann die Mauern eingefallen sind, und wenn auch dies in unserem Leben geschieht und Gott uns Sieg gibt über eine Festung, wisst ihr, was dann wichtig ist? Dass wir sehr aufpassen, dass solche Festungen nicht wieder neu sich in unserem Leben aufbauen. Der Feind wird das bald wieder anfangen. Er wird die Steine nehmen und wieder anfangen wollen, solch eine Festung zu bauen. Aber ich möchte hier in Josua 6, Vers 24 lesen, wie Gott befohlen hat. Josua 6, Vers 24. Aber die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Und dann Vers 26 weiter. Zu der Zeit schwor Josua und sagte: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihm seinen erstgeborenen Sohn. Und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihm seinen jüngsten Sohn. Seht, wir müssen auch aufpassen, dass es dem Feind überhaupt nicht gelingt, erst Festungen in unserem Leben aufzubauen. Auch nachdem der Feind, nachdem Gott uns geholfen hat, eine Festung zu zerstören, müssen wir weiter aufpassen. Gott sagt, verflucht sei der, der diese Festung wieder aufbaut. Wir müssen sehr aufpassen, das wird uns viel kosten. Hier sagt er, das wird dem erst den ältesten Sohn kosten und später den jüngsten Sohn, also das die umkommen, die Kinder. Und das ist tatsächlich in der Geschichte später passiert. Wir lesen davon in 1. Könige 16. Der Mann, der diese Stadt wieder später aufgebaut hat, der musste wirklich seinen ältesten und seinen jüngsten Sohn lassen, sind gestorben. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Wie kann ich diese Festungen in meinem Leben zerstören? Wenn ich vielleicht merke, ich habe solch eine Festung in meinem Leben. Oder der Feind, wie kann ich diese schlechten Gedanken loswerden? Wenn wir einwerden, wenn wir merken, dass, wenn wir uns prüfen und Gott uns zeigt, ja, da ist wirklich eine Festung in meinem Leben, was immer es auch sein mag, wie ich schon vorhin erwähnt habe, eins dieser Dinge oder noch was anderes, dann das Erste, was wir machen sollen, ist zu Gott damit kommen und Gott um Vergebung bitten. Wusstest du, dass man für verkehrte, schlechte, sündige Gedanken, dass man auch Vergebung dafür braucht? Also wir brauchen nicht bloß Vergebung für all das Schlechte, was wir in unserem Leben getan haben, dass wir gelogen haben, gestohlen haben, ungehorsam waren, dies oder das, das auch. Aber wir brauchen auch laut Gottes Wort Vergebung für negative, falsche, sündige, schlechte Gedanken. Für solche Gedankenfestungen, die der Feind in unserem Leben aufgebaut hat. Ich lese aus Jesaja 55 uns einen Vers einmal. Jesaja 55, Vers 7. Es heißt hier so, ich lese Vers 6 dazu: Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Also wir müssen nicht bloß den gottlosen Weg verlassen, sondern wenn wir falsche Gedanken hatten, dann sind wir Übeltäter. Und Gottes Wort sagt, der Übeltäter verlasse seine Gedanken. Bitte Gott um Vergebung und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich über dich erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das ist Jesaja 55, Vers 7. Im Propheten Jeremia, Kapitel 4, im 14. Vers, spricht er noch einmal und sagt: So wasche nun, Jerusalem, dein Herz von der Bosheit, damit dir geholfen wird. Wie lange sollen dich deine leidigen Gedanken beschäftigen? Seht, er spricht und er sagt: Jerusalem, du musst dich reinwaschen. Also, Jerusalem hat sich verschuldet, versündigt. Er sagt, du musst reingewaschen werden. Und dann sagt er: Wie lange willst du noch in deinen falschen Gedanken, leidigen Gedanken drin bleiben? Als in Apostelgeschichte ein Mann sich scheinbar bekehrt hat, sogar sich taufen ließ, aber was immer mit diesem Mann auch war, das ist in Apostelgeschichte 8, Ich möchte gleich den 22. Vers lesen. Das war der Mann Simon, der früher ein Zauberer war. Der hat sich scheinbar bekehrt. Er ließ sich sogar taufen. Aber er hatte ein Problem in seinem Leben. Und zwar in seinem Gedanken, in seinem Herzen war noch solch eine Festung vom Feind. Was war seine Festung in diesem Fall? War es die Liebe zum Geld oder die Liebe zur Ehre? Sehen wir hier wieder Dinge dieser Welt, Hochmut, was immer es auch war. Aber Petrus spricht hier zu ihm in Vers 22. Und ich lese Vers 1 und vielleicht von Vers 20. Petrus aber sagte zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Teil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, dass dir das Trachten deines Herzens vergeben werde. Wisst ihr, wie eine andere Übersetzung sagt? Und bitte Gott, ob dir wohl die bösen Gedanken deines Herzens vergeben werden. Der Feind hatte hier eine Festung in seinem. Und obwohl er sich scheinbar bekehrt hat, obwohl er auch scheinbar Gott dienen wollte und mit den Gläubigen, aber der Feind hatte da eine Festung. Diese Festung war noch nicht zerstört. Und Petrus hat sehr scharf mit ihm geredet. Der hat gesagt, in deinen Gedanken, du hast schlechte Gedanken. Und da hat der Feind eine Festung und die muss zerstört werden. Und du musst Gott bitten, dass er dir diese bösen Gedanken vergibt. Der zweite. Wie kann ich diese Festungen zerstören? Bloß durch den Glauben. Also nicht durch eigene Anstrengung. Fang erst gar nicht an, dich abzumühen, sagen, okay, dir vorzunehmen, so jetzt, also ab heute werde ich nicht mehr das machen. In Hebräer 11, ich habe den Vers schon zitiert, das ist ja das Kapitel der Glaubenshelden. Und hier ist auch von Jericho die Rede. Hebräer 11, Vers 30, es heißt hier, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, als sie 7 Tage um sie herumgezogen waren. Durch Glauben. Glaube, dass Gott dir helfen kann. Glaube, dass Jesus dich befreien kann. Komme zu ihm und glaube seinem Wort. Und weiter. Wenn du das getan hast, dann und Gott dir Sieg gegeben hat und diese Mauern eingefallen sind, diese Festung zerstört ist, dann ist es wichtig, wie gesagt, damit nicht der Feind eine Gelegenheit hat, diese Mauern wieder aufzubauen, dass wir die guten Gedanken in uns erwecken. Also die unbiblischen, die schlechten Gedanken, die zerstören, aber die guten erwecken. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, und den ersten Vers einmal. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in denen ich euch erinnere und eure reine Gesinnung erwecke, wecke. Wir können bloß jemand wecken, der am Schlafen ist, nicht wahr? Also wenn jemand eingeschlafen ist und wir kommen an ihn heran und wecken ihn auf. Durch die Wiedergeburt, durch die Vergebung hat uns Gott eine neue Gesinnung gegeben. Es heißt auch, ein jeglicher soll gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Durch Jesu Blut hat Gott uns eine reine Gesinnung gegeben. Aber kann ich sagen, die Gesinnung, die schläft sozusagen? Und Gott will, und so wie damals in Jericho, die mussten auch etwas tun. Gott will, dass wir die erwecken, dass wir die wachrütteln, dass wir die anfangen zu gebrauchen. Ich erinnere euch, also er erinnert sie und sagt, ihr sollt die reine Gesinnung aufwecken. Fange an, dich mit Gutem zu beschäftigen, deine Gedanken auf reine Sachen, auf göttliche Sachen zu lenken. Denke über Gottes Wort nach. Und das ist der nächste Gedanke. Er sagt uns im nächsten Vers, Petrus sagt hier, damit, also erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind. Was für Worte sind das? Was sind die Worte, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind? Wie würden wir es heute nennen? Ganz, ganz einfach, ein Stichwort. Die Bibel oder das Wort Gottes, das sind ja die Worte der heiligen Propheten, nicht wahr? Und er sagt, damit ihr an diese Worte denkt, also heute würden wir, damit es jeder leicht versteht, damit ihr an die Worte der Bibel denkt, der heiligen Schrift, des Wortes Gottes. Ich erinnere eure Gesinnung, dass wir anfangen, uns in unseren Gedanken mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind, und, also das ist das Alte Testament, die Worte der Propheten, und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel. Wir könnten sagen, das ist das Neue Testament. Das Alt- und das Neue Testament, das ist, womit wir unsere Gedanken beschäftigen sollen. Also wecke deine Gedanken auf, deine reine Gesinnung auf und ersetze die schlechten Gedanken mit guten Gedanken. Das Gute ist, dass Gott uns Menschen so geschaffen hat, dass wir im selben Moment, in derselben Sekunde, nicht zwei verschiedene Gedanken haben können. Wusstest du das schon? Also, wenn ich jetzt an etwas Reines denke, kann ich nicht gleichzeitig an etwas Schwinsches denken. Umgekehrt natürlich, wenn ich an etwas Schlechtes denke, kann ich nicht gleichzeitig an etwas Gutes denken. Aber wichtig ist für uns, wenn wir uns mit guten Gedanken beschäftigen, können wir nicht gleichzeitig auch uns mit schlechten Gedanken beschäftigen. So ersetze die schlechten Gedanken mit guten Gedanken. Petrus schreibt schon im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, im 13. Vers, sagt er: Darum seid bereit und gefestigt, nach meiner Übersetzung, in eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Also wir sollen in unserer Gesinnung gefestigt sein. Es das heißt auch, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Von was redet das hier? Die Lenden des Gemüts und Denken. Das spricht bloß von unserem Denken. Wir sollen nicht lose Gedanken, wer weiß wo, verstreut haben, sondern wir sollen die Gedanken umgürten und sollen reine Gesinnung haben. Über das Wort Gottes nachdenken, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament. Solange, dass wir uns also befestigt, seid gefestigt in eurer Gesinnung, in der reinen, in der guten Gesinnung, in unserem Denkvermögen. Und dann noch abschließend, was auch sehr gut ist, um davor bewahrt zu bleiben, dass solche Festungen nicht wieder in unserem Leben aufwachsen, ist, einen Filter einzubauen. So wie beim Wasserbrunnen vielleicht, wenn das Wasser zu schmutzig ist, dann ist es ratsam, einen Filter einzubauen, dass wir nicht das Schwinsche Wasser trinken, sondern bloß das reine Wasser. Wenn wir das wollen, dann kaufen wir uns einen Filter oder ein paar und dann bauen wir uns einen Filter ein. Und der Filter, der hält all das Schlechte zurück, das bleibt im Filter stecken. Das Saubere, das geht durch, das können wir dann gebrauchen. Und so brauchen wir einen Filter für unsere Gedanken. Damit es dem Feind nicht gelingt, solch eine Festung wieder aufzubauen. Und der Filter ist in Philipper 4, Vers 8. Da ist die Adresse, wo wir den kaufen können, wo wir den bekommen können. Es heißt hier so, ich lese Vers 7 auch dazu: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne, wieder unsere Gedanken, bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, Brüder, wie wird er unsere Gedanken bewahren? Unsere Sinne. Wenn wir einen Filter haben, hier kommt der Filter: Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich und wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Ich würde sagen, darüber schreibt E-Mails oder schreibt auf WhatsApp oder schreibt auf Facebook oder was immer. Alles, was durch diesen Filter durchpasst, im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was wirklich der Wahrheit entspricht. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Oder wie es hier vorne an der Wand steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also alles, was wir mit Jesus zusammenbringen können, was mit Jesus zusammenpasst, was die Wahrheit ist, natürlich was auch, was unwahr ist, was einfach nicht, was falsche Information ist, darüber sowieso nicht, das nicht in uns hineinnehmen, was wahrhaftig ist und dann weiter, was ehrbar. Das griechische Wort bedeutet anerkennenswert, was wirklich wert ist, gelobt zu werden. Darüber sollen wir uns in Gedanken beschäftigen. Darüber sollen wir tagsüber bei unserer Arbeit uns in Gedanken beschäftigen, was wert ist, bewundert und bestaunt zu werden. Jetzt überleg mal, womit beschäftigst du dich in Gedanken manchmal im Laufe des Tages? Ist das wahrhaftig? Ist das ehrbar? Ist das gerecht? Dann heißt das, ist es rein? Unbefleckt. Wo führt das hinaus? Wo führen diese Gedanken hin? Ist es lieblich? Ist es wohllautend? Ist es irgendeine Tugend? Ist es etwas, wo du sagst, ich will dem Herrn darin ähnlicher werden? Ich will Jesus dadurch näher kommen? Dann denk darüber nach. Ist es irgendein Lob? Nicht das Lob vor der Welt, sondern ist es etwas, was Gott lobt, was Gottes Wort loben würde, dann beschäftige dich damit. Meinetwegen den ganzen Tag kannst du dich damit beschäftigen. Er sagt, also irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Wenn wir diesen Filter in unserem Leben haben, wenn wir uns damit in Gedanken beschäftigen, glaubt ihr, dem Feind wird es dann gelingen, solch eine Festung aufzubauen? Glaubt nicht. Möge Gott uns helfen. Wir wollen uns heute Morgen prüfen. Wir haben gesagt, es ist ein Kampf in unserem Leben. Ich weiß, jeder von uns hat diesen Kampf. Der Kampf findet sehr oft hier in unserer Gedankenwelt statt. Und der Feind möchte gerne da solch eine Burg aufbauen. Und in der er uns dann festhalten und quälen und immer stärker festhalten und binden möchte. Aber lasst uns daran denken, wir haben in Gottes Wort gesehen, wir haben Waffen vor Gott, die mächtig sind, sie zu zerstören. Wir dürfen glauben. Wir müssen natürlich unseren Teil tun. Wir müssen Gott gehorsam sein, sein Wort befolgen, zu ihm kommen, ihn bitten, dass er uns hilft und dann auch den guten Sinn erwecken. Er kann uns frei machen. Jede Festung kann Gott zerstören. Und wenn er uns dann frei gemacht hat, dann lasst uns aufpassen, dass niemand diese Mauern Jerichos wieder aufbaut. Gott bewahre uns davor. Gott hat gesagt, verflucht sei der Mann, der diese wieder aufbaut. Dann brauchen wir diesen Filter, damit es nicht wieder in unserem Leben gelingt, dem Feind gelingt, sowas in uns aufzubauen. Möge Gott uns helfen, dass wir diese Gesinnung Jesu Christi haben. Das heißt in Philipper 2, Vers 5, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Gott helfe.